Punkt 1. Mit Elisabeth Scharang.
Wir wissen, dass Demenz eine der häufigsten Pflegeursachen im Alter ist. Wir wissen, dass es bis 2050 mehr als 130 Millionen Demenzkranke weltweit geben wird. Und wir wissen, dass Anfang des Jahres ein weiterer Pharma-Riese das Handtuch geworfen und sich aus der Demenz- und Alzheimer-Forschung zurückgezogen hat. Herr Dr. Dalbianco, warum ist es so schwierig, eine medizinische Therapie gegen Alzheimer zu entwickeln?
Wenn wir das wüssten, hätten wir schon eine Therapie. Es gibt neuropathologische Veränderungen im molekularen Bereich und das ist allgemein bekannt. Es ist ein Eiweißfädchen, das entsteht, nicht abbaubar ist und die neuronale Verständigung stört. Das ist das Amyloid. Und dann gibt es noch innerhalb der Nervenzelle das Tau-Peptid, also auch ein Eiweißfädchen, das die Nervenzelle in ihrer Funktion stört und letztlich dann zerstört. Die therapeutischen Ansätze gehen dahin, diese Fädchen A nicht entstehen zu lassen, zum Beispiel durch Sekretasehemmer oder Sekretasemodulatoren, beziehungsweise das entstandene Amyloid über Impfwege oder auf immunologischem Wege aus dem Gehirn zu schaffen. Das ist bis jetzt gelungen, neurobiologisch. Also man hat den Erfolg der Impfung im Gewebe gesehen, histologisch, aber die Patienten, die an diesen Studien teilgenommen haben, haben mehrheitlich nicht davon profitiert. Es wird diskutiert, ob man den Zeitpunkt verschieben sollte, also schon noch bevor diese Erkrankung jetzt klinisch ausbricht, eine Immuntherapie durchführen sollte, beziehungsweise ob man noch weitere Gesichtspunkte nicht beachtet hat, die man ebenfalls beachten sollte, sodass wir letztlich dann in Richtung Kombinationstherapie gehen werden, damit der Patient profitiert. Das ist das Entscheidende.
Jetzt will logischerweise die Pharmaindustrie Medikamente verkaufen und wenn es solche gegen eine Krankheit nicht gibt, gibt es kein Geschäft. Brauchen wir, denken Sie, im Bereich Demenzforschung mehr öffentliches Geld?
Da bin ich ganz überzeugt und ich glaube auch, dass da jetzt ganz gute Chancen bestehen, dass wir Anträge, speziell in Österreich beim FWF, die nämlich hochqualitative Anträge sind, auch wirklich finanziell unterstützen werden können. Dazu braucht es aber im Topf mehr Geld. Und das ist sozusagen letztlich Steuergeld, das für die Forschung eingesetzt werden sollte. Denn wenn wir uns nur auf die Pharmaindustrie verlassen, werden wir sozusagen profitorientierte Forschung erleben. Und wie man sieht bei der einen großen Firma, die da ausgestiegen ist, dass es über Nacht sein kann, dass das auch andere Firmen machen zum Beispiel. Und wir können uns nicht verlassen auf die Industrieforschung.
Wirft das die Forschung nicht grundsätzlich sehr zurück, wenn sich solche Pharma-Riesen zurückziehen? Heißt irgendwie dann auch ganze Labors und Wirkungsbereiche schließen?
Da haben Sie völlig recht. Also es ist eine schwere Niederlage auch für die Grundlagenforscher, die dort angestellt sind. Auch die klinischen Forscher können einfach nicht weiterarbeiten, weil es kein Geld mehr zur Verfügung gibt. Aus der Sicht der Firmen ist natürlich klar, dass sie letztlich nicht den öffentlichen Auftrag übernehmen wollen, sondern Profit machen wollen. Und wenn sie mehr Ausgaben als Einnahmen haben, dann wird eben beschlossen am Schreibtisch, dass diese Forschungswege nicht mehr beschritten werden. Also noch einmal der Appell, Steuergelder, öffentliches Geld in die universitäre Forschung zu geben.
Es ist in absehbarer Zukunft also keine Heilung von Demenz und Alzheimer möglich. Was bedeutet das aber für Betroffene und Angehörige? Und was bedeutet das für unseren Umgang mit unserer großen Angst vor dem Verschwinden der Erinnerung und dem Tod der Nervenzellen? Darüber diskutieren wir in der kommenden Stunde. Wir, das sind der Präsident der Österreichischen Alzheimer-Gesellschaft und Leiter der Ambulanz für Gedächtnisstörungen und Demenzerkrankungen im AKH Wien, Peter Dalbianco, und der Gesundheits- und Krankenpfleger Raphael Schönborn. Und natürlich interessiert uns Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen zum Thema Demenz und die Fragen, die Sie an meine Gäste haben. Schreiben Sie ein E-Mail an punkt1@orf.at oder rufen Sie uns an. 0800 22 69 79 ist die Nummer zu uns ins Studio. Memories are made of this. Johnny Cash.
take one fresh and tender kiss. Add one stolen night of bliss. One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. Don't forget a small moonbeam. Fold it lightly with a dream. Your lips and mine to sip the wine. Memories are made of this. Then at the wedding bells, one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the day, see how the flavor stays. These are the dreams that we will savor with his blessing. From above, serve it generously with love. One man, one wife, one love for life. Memories are made of this. Memories are made of this. Memories are made of this.
Herr Schönborn, Sie arbeiten selbstständig in der Begleitung und der Beratung von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und mit deren Angehörigen. Haben Sie das Gefühl, unser Gesundheitssystem ist darauf eingerichtet, Menschen mit Demenz und Alzheimer auch entsprechend zu versorgen?
Also man kann sagen, dass wir sehr wohl uns bewusst sind, dass es dieses Thema gibt und dass das ein Zukunftsthema ist, weil wir wissen, dass es jetzt schon 130.000 Menschen gibt, die von einer Demenz betroffen sind. Und wenn man dann die Familien noch heranzieht, sind es noch viel, viel mehr. Das heißt, es wird auf Bundesebene und auf der Ebene der Länder sehr viel unternommen, diese Situation für die Betroffenen und die Angehörigen zu verbessern. Nichtsdestotrotz ist natürlich Verbesserung immer möglich und auch nötig. Gerade wenn man sich ansieht, wie eben Menschen mit Demenz leben, die leben ja hauptsächlich zu Hause und werden von ihren anderen Zugehörigen unterstützt und betreut. Und dass man die Situation auf alle Fälle verbessern kann, indem man eben vermehrt auch professionelle Hilfe heranzieht und auch in Anspruch nimmt. Und es einfach ganz wichtig ist, für diese Systeme diese Unterstützung eben auch in Anspruch zu nehmen. Und wir sind aber auch als Gesellschaft gefragt, wie gehen wir mit diesem Phänomen Demenz um, das einfach immer mehr Menschen betrifft und einfach auch für das Zusammenleben eine große Bedeutung spielt, weil es ja auch für die jüngere Generation relevant ist. Sind meine Eltern gut betreut? Sind sie gut versorgt? Gibt es gesellschaftliche Unterstützungsmechanismen wie die Pflegekarenz, die mir das auch ermöglicht, einmal vom Beruf eine Auszeit zu nehmen und mich auf die Betreuung meiner Mutter oder meines Vaters zu konzentrieren? Gibt es genügend finanzielle Unterstützung, damit wir auch ein Auskommen haben und eben professionelle Hilfe leisten können? Das heißt, es wird sehr viel gemacht, aber es gibt immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, die eben auch darin bestehen, dass die Verantwortung möglichst geteilt wird und nicht nur auf den Angehörigen liegt.
Herr Dr. Dalbianco, Sie haben 1987 im AKH die Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen aufgebaut. Das ist jetzt schon eine ziemliche Zeit, in der Sie Erfahrungen haben. Das heißt, weil der Herr Schönborn sagt, es gibt Verbesserungsbedarf. Also wo stehen wir denn? Wo standen wir? Wo stehen wir in der Betreuung? Also auch von Ihrer Seite als Neurologe und dem Bewusstsein dieser Krankheit gegenüber.
Ich glaube, da haben wir sehr viel erreichen können in den letzten 30 Jahren. Das Thema Demenz ist wesentlich mehr in der Bevölkerung verankert. Nicht zuletzt auch durch die Medien, die die Alzheimer-Gesellschaft und überhaupt das Thema unterstützt haben, sondern auch, weil tatsächlich mehr Menschen von Demenz betroffen sind und eben wie der Kollege Schönborn gesagt hat, sind natürlich pro Demenzpatient wahrscheinlich 2, 3 Angehörige ebenfalls damit beschäftigt. Also haben wir sozusagen eine große Gruppe von über 300.000 Menschen, die unmittelbar mit diesem Thema sozusagen beschäftigt sind. Es gibt sehr viel sozusagen Diskussionen darüber. Es wurde sehr viel Papier produziert. Es wurden viele Programme gemacht. Es geht jetzt darum, dass man diese Programme auch wirklich umsetzt.
Was meinen Sie konkret?
Na, konkret sozusagen, wie organisiert man das? Brauchen wir einen Case Manager, der die administrativen Dinge erledigt, wie zum Beispiel Pflegegeld ansuchen, durchbringt? Brauchen wir eine nicht pflegende Person oder betreuende Person, die das Ganze supervidiert, damit eventuell unbewusste Gewalt zum Beispiel in der Pflege diskutiert, aufgedeckt werden kann? Das ist keine brachiale Gewalt, sondern das ist meistens eine zum Beispiel Tageszeiteinteilungsbevormundung, sage ich mal. Dann gibt es natürlich Regelungen, wie man den Willen der Demenzpatienten auch juridisch bezüglich Testament und so weiter oder Selbstbestimmung festigen kann. Es kommt ja jetzt ab 1. Juli, soweit ich weiß, dieses Erwachsenenschutzgesetz heraus. Das ist auch ein großer Schritt nach vor. Also es passiert sehr viel. Und vor allem, wenn ich also die 30 Jahre jetzt Revue passieren lasse, muss ich sagen, wir sind sehr weit gekommen. Und auch in der Betreuung, in der medikamentösen Begleitung, wir haben kein heilendes Mittel. Das ist sozusagen der große Stachel, an dem wir noch ziehen.
Das heißt, wenn man die Diagnose Demenz bekommt oder Alzheimer, dann ist das eine, denke ich, für viele Menschen eine Einbahnstraße. Also man hat das Gefühl, es endet genau an diesem einen Punkt. Da gibt es kein Abbiegen, sondern das muss man zur Kenntnis nehmen. Wie geht man damit um? Also einerseits auch aus Ihrer Erfahrung, indem Sie Menschen betreuen und begleiten, aber auch als Arzt.
Also wir wissen, dass eben die meisten Betroffenen, also die Menschen mit Demenz, diesen Begriff Demenz grundsätzlich ablehnen, weil das so viel bedeutet wie ohne Geist. Und gerade jemand, der in einem frühen Verlauf sich ja natürlich beeinträchtigt fühlt, dass das Vergesslichkeit eine Rolle spielt, aber die ja noch eine relativ eigenständige Lebensführung erhalten können. Und dieses Phänomen Demenz oder die ganze Bedeutung, die wir damit verbinden, eine sehr stark abschreckende Wirkung auf die Betroffenen hat. Und wir wissen auch, dass die relativ spät sich erst auch diagnostizieren lassen, wenn es sich gar nicht mehr vermeiden lässt, was aber natürlich für den Verlauf ungünstig ist. Also wir sind ja tunlichst darum bemüht, Betroffene möglichst früh auch in diesen Diagnoseprozess zu bringen. Und wenn sie die Diagnose bekommen, dann ist ganz klar, dass sie begleitet werden müssen dabei. Also das reicht nicht aus, ihnen das einmal zu sagen, sondern man muss einfach mit ihnen gemeinsam arbeiten und sie begleiten. Sie einfach auch informieren, was bedeutet das jetzt für sie. Das Leben ist deswegen nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Sie können eigentlich noch ganz vieles machen. Es gibt vielleicht bestimmte Einschränkungen, auf die man Rücksicht nehmen sollte.
Und die Krankheitsverläufe sind nämlich auch sehr, sehr unterschiedlich, oder?
Das ist das Problem. Also die erste Frage ist natürlich immer, wie wird es weitergehen? Welchen Verlauf werde ich haben als Betroffener oder Betroffene? Die Antwort kann man so durch eine Querschnittsuntersuchung nicht geben, nicht seriöserweise geben. Man muss da einen Verlauf abwarten von mindestens 1, 2 Jahren. Und dann gibt es noch Überraschungen, nämlich positive Überraschungen im Sinne von Plateau-Verläufen, sogar leichte Schwankungen in Richtung besser, vielleicht ein bisschen schlechter wieder. Sozusagen die Progression, also das Fortschreiten der klinischen Beschwerden ist schwer voraussagbar. Und die zweite Frage, die gestellt wird von den Nachkommen dieser Patienten, kriege ich das auch?
Das ist ein großes Thema. Also
das ist ein Riesenthema.
Und wie geht man damit um? Also wo steht man da in der Wissenschaft auch? Also wie sehr funktioniert diese Früherkennung?
Die Früherkennung, also da muss ich ein bisschen ausholen. Die Erkrankung beginnt ja neuropathologisch, also im Gehirn selber, ohne dass der Patient oder der Mensch noch merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und diese Gewebsvorbereitung, nenne ich das einmal im negativen Sinn, läuft 20 bis 25 Jahre, bevor die Vergesslichkeit im Alltag merkbar ist. Und auch diese Vergesslichkeit wird durch Fassade von der betroffenen Person meistens verschleiert. Und bei besonderen Ereignissen, Ortswechsel, Urlaube und so weiter, wenn viel Neues ist, dann erst merkt die Familie, dass ein Mitglied eben desorientiert ist und so weiter. Also wir haben, und das ist die große Chance, ein großes Fenster der Prävention, eben die primäre Prävention, wenn neuropathologisch alles in Ordnung ist, die sekundäre Prävention, wenn wir neuropathologisch positiv sind, aber klinisch nicht positiv sind. Und dieses Fenster gehört durch Präventivmaßnahmen, Lebensstiländerung genau beleuchtet. Eine Sache, die ich noch dazu sagen möchte, wenn man vergesslich ist, heißt das nicht, dass man Alzheimer haben muss. Also das ist ein wichtiger Appell. Auf jeden Fall den Hausarzt oder den Facharzt, den Nervenarzt aufsuchen, wenn Vergesslichkeit da ist. Es gibt viele Ursachen, die nichts mit Alzheimer zu tun haben.
Die Frau Bachmann hat mir nämlich gerade eine E-Mail geschrieben und fragt, wo ist denn die Grenze zwischen normaler Vergesslichkeit im Alter und beginnender Demenz? Kann man das überhaupt beantworten?
Ich glaube, das muss jeder für sich selber beantworten. Insofern als muss ich länger suchen, meine Schlüssel, Brille, Geldbörsel etc., verlege ich Dinge an Orte, die eigentlich unüblich sind, merke es mir natürlich nicht, stelle ich öfter dieselben Fragen, obwohl sie schon beantwortet wurden und so weiter. Also da ist natürlich die Selbstkritik oder die Selbstbeobachtung, Selbstreflexion wichtig. Auf der anderen Seite aber wird das auch vom Partner oder Kindern bemerkt, die das dann sagen. Und es ist oft so, dass die lange brauchen, um die betroffene Person zu überreden, überhaupt einen Arzt aufzusuchen.
Inwieweit ist diese, ich habe das kürzlich gelesen in der Vorbereitung dieser Sendung, diese Erkenntnis, dass die Schrittgeschwindigkeit einen Einfluss hat. Das heißt also, wenn ich bemerke innerhalb von 2 Jahren, dass sich meine Schrittgeschwindigkeit massiv reduziert, dass das ein Zeichen sein kann?
Diese Publikation habe ich auch gelesen, die ist relativ neu, dass man sozusagen aus der Dynamik der Bewegung einen Abbau als Wetterleuchten sozusagen in Erwägung ziehen kann.
Aber ist dieser Abbau des Körpers aber in einem gewissen Alter nicht wiederum sehr nachvollziehbar?
Es hängt halt davon ab, wie rasch das passiert. Also wenn das jetzt sozusagen ganz langsam ist, dann ist es wahrscheinlich weniger ein Zeichen. Aber wenn die Bewegung, es kann natürlich auch eine andere degenerative Erkrankung sein wie Parkinson, die ja auch dann im späteren Verlauf in eine Demenz führen kann. Aber es ist sicherlich, wir brauchen mehrere Mosaiksteine in der klinischen Beobachtung einerseits, im Biomarkerbereich und in der Bildgebung. Und da haben wir schon sehr viele Möglichkeiten der Untersuchung. Aber keine Untersuchung ist alleine ausschlaggebend, ist gleich 100% spezifisch.
Das heißt, wenn ich mich untersuchen lasse, was für ein klares Ergebnis kann ich erwarten?
Also ich kann, die gesunden Untersuchung ist nicht vorgesehen. Die Untersuchung von Patienten, die vergesslich sind, ist indiziert und ist wichtig. Es werden interne Ursachen ausgeschlossen, endokrinologische oder Vitaminspurenelemente, Nieren-, Lebererkrankungen, Blutbild und so weiter. Das wird alles in einem großen Blutlabor einmal gecheckt, ob da die Werte im Normalbereich sind, beziehungsweise welche Werte da kompensiert werden müssen. Dann wird eine Bildgebung gemacht, weil auch eine Demenz, eine klinische Demenzform kann auch aufgrund eines Tumors zum Beispiel sein, also einer Raumforderung im Kopf. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Bildgebung notwendig sein. Und es wird ein neuropsychologischer Test gemacht, also ein sogenannter Gedächtnistest, wo man in den unterschiedlichsten Subbereichen Aufgaben stellt und mit den Normwerten vergleicht, sodass man sieht, wo sind da die Schwächen, die auftreten.
Die Frau Holzinger hat uns angerufen. Schönen Nachmittag.
Schönen guten Nachmittag, guten Tag.
Wir hören Sie, Frau Holzinger. Sie haben eine Frage,
ja,
oder?
Ich habe Erfahrung mit einem demenzkranken Vater seit einiger Zeit und in der Diskussion jetzt, ja, ich gebe Ihnen völlig recht, dass es schwierig ist und da muss ich auch sagen, der Patient, der tut sich schwer zu akzeptieren, das Wort Demenz und die Patienten oder wie es dann meinem Vater oder dem Vater meiner Freundin sehe, dass die sehr geschickt darin sind, das sozusagen zu umspielen, das gar nicht zuzulassen so wirklich, weil sie das ganz geschickt eigentlich umgehen. Was mich erschrocken hat, war, im Spitalsbereich, aber auch im niedergelassenen Bereich, dass Ärzte und Ärztinnen damit nicht umgehen können. Mhm. Das hat mich wirklich erschrocken. Im Spital zum Beispiel war drinnen wegen Schlaganfällen und die Ärzte dort haben sozusagen ungeduldig mit ihm gesprochen, warum er sich denn nicht erinnern kann, dass sie das gestern zu ihm schon gesagt hätten. Es war auch nicht möglich, sozusagen ein Gespräch herzustellen oder bei einer Visite dabei zu sein als Angehörige, weil man das dem Patienten auch mitgeteilt hat schon. Nur dass sich der Patient das so nicht mehr merkt, das wurde da übersehen und das wird auch ständig übersehen. Im niedergelassenen Bereich ein normaler Zahnarztbesuch ist natürlich schwieriger. Und wenn ich das dann dort sozusagen bespreche, heißt es dann, ja, Sie kennen das Problem, leider haben Sie aber nicht die Zeit, weil Sie Krankenkassenpatient sind.
Herr Schönborn, was ist da Ihre Erfahrung, wenn Sie Menschen begleiten und beraten?
Also was ich hier heraushöre, ist, dass es darum geht, dass wir, dieses Stichwort Demenz, sensibler werden im gesamten Gesundheits- und Sozialsystem. Also dass wir einfach auch ein Wissen aus der Perspektive der Betroffenen in Erfahrung bringen. Also wie gehen Menschen mit Demenz, mit ihrer Beeinträchtigung um? Und da wissen wir an und für sich, dass die Defizitkonfrontationen vermeiden. Das heißt, die schaffen es für sich selbst relativ gut, das Thema Demenz für sich selbst im Leben keine zu große Rolle werden, also spielen zu lassen. Und deswegen versuchen sie...
Ist das jetzt positiv oder ist das nicht so gut?
Also wenn man sich das für die Betroffenen ansieht, hat das natürlich eine Funktion, weil sie sozusagen das, was ihr Leben ausmacht, weiterhin versuchen aufrechtzuerhalten. Und die Demenz stellt für sie eine Bedrohung dar, die sie aber nicht abwenden können. Also auch wenn sie sich sozusagen so verhalten wie ein braver Patient, die Demenz wird fortschreiten in den meisten Fällen. Ja. Das heißt, denen geht es mehr darum, dass sie ihr Selbst erhalten und ihre Identität erhalten. Und deswegen ist es eben mit sehr viel Vorsicht und Sensibilität zu behandeln, wenn man sie konfrontiert mit ihren Defiziten. Also das ist immer die Schwierigkeit, wenn man dann im alltäglichen Gebrauch sie immer wieder darauf hinweist, dass sie was vergessen haben, dass sie etwas nicht richtig gemacht haben oder dass sie vielleicht anderer Meinung sind, dass man mit ihnen diskutiert.
Was haben Sie da für einen Hinweis, also Tipp möchte ich nicht sagen, also was, wie man das angehen kann? Also wie konfrontiert man jemanden mit einer Realität, die man aber so nicht ansprechen möchte?
Genau, also da gibt es immer wieder ganz geschickte Beispiele, zum Beispiel wenn es darum geht, wie kommt man zu einer Diagnose. Ja. Die Gattin weiß nicht, was sie tun soll, der Gatte hat Anzeichen, die klar darauf hinweisen und dann ist ein Tipp, man kann sagen, okay, wir lassen uns beide testen. Ja, also wir gehen in die Gedächtnisambulanz und schauen uns einfach das an. Die meisten Menschen sind ja auch schon alt und dann kann man sagen, das ist wie eine Routineuntersuchung. Wir machen das beide und dann schauen wir, wo wir stehen oder es geht ja einfach auch darum, sich gut vorbereiten zu können. Also es geht darum, so die Angst auch ein Stück weit zu nehmen und dabei zu unterstützen, dass sie dadurch ja nicht bloßgestellt werden, sondern dass es ja darum geht, dass sie einfach mehr Informationen bekommen.
Kann ich dazu noch sagen, also der Begriff Demenz ist ein Überbegriff und die unterschiedlichen Ursachen von, eben, ich nenne es einmal Vergesslichkeit, sind ja zahlreich und ich möchte noch einmal betonen, dass Gedächtnisstörungen nicht unbedingt die Erstsymptome einer Alzheimer sind. Also wir gehen nicht als Patienten oder als Vergessliche zum Arzt, damit wir mit dem Stempel auf der Stirne Alzheimer zurückkommen, sondern wir suchen dort eine Ursachenabklärung durchführen zu lassen. Das ist das Wichtige. Also das heißt, ein klinisches Symptom ist nicht eine Krankheit, sondern ist ein Symptom. Dabei müssen wir es lassen. Und warum diese Symptomatik kommt, wird eben im Spital dann über Laborbildgebung und Test abgeklärt. Das ist wichtig.
Die Frau Barzelt hat uns im Zuge dieser Anruferin von der Frau Holzinger, was sie erzählt hat, irgendwie gesagt, also sie findet, sie kann das nur unterstützen, diese Kritik an den Ärzten, weil sie findet, dass vor allem die Hausärzte sehr überfordert sind mit dieser Frage. Und ich nehme an, der Hausarzt ist sehr oft, also gerade bei älteren Menschen, die erste Ansprechperson.
Und da möchte ich dazu sagen, dass ich diese Anliegen der Anrufer sehr gut verstehen kann, dass auch immer wieder ich solche Berichte höre. Ich glaube, es liegt an mehreren Dingen. Ich denke mir, dass es auch die Aufgabe der Österreichischen Alzheimer-Gesellschaft und anderer Institutionen sein soll, Ärzte fortzubilden, aufmerksam zu machen auf die Situationen bei unterschiedlichen Demenzformen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass die praktischen Ärzte, also oder die Ärzte für Allgemeinmedizin natürlich ein sehr frequentierte Ordinationen haben. Und ich weiß, dass ich für einen Patienten mit Vergesslichkeit oder Demenz zumindest eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit brauche und mir die auch nehme. Also ich glaube, diese Anliegen nehme ich auf und werde das auch in der Alzheimer-Gesellschaft Österreich zur Sprache bringen. Und wir werden schauen, dass wir da eine Art Netzwerk errichten können, damit wir Fortbildung in dieser Richtung machen.
Ein ganz wichtiges Thema, das die Frau Somberger auch anspricht, die Prophylaxe. Und Sie haben einen für mich unglaublichen Satz gesagt, den Sie schon öfter natürlich auch in Interviews und Artikeln erwähnt haben, Herr Dalbianco, nämlich, dass man ein Drittel der Demenzerkrankungen durch Prävention verhindern könnte. Warum das so ist, wie das funktioniert, darüber wollen wir gleich reden. 0800 22 69 79 ist die Nummer, unter der Sie uns anrufen können oder schreiben Sie an punkt1@orf.at. Und das ist Amy McDonalds. Sie erzählt in dem Song I Left That Body Long Ago die Geschichte ihrer Großmutter, die an Alzheimer erkrankt ist.
Oma dancing. Getting slower now, 'cause my years, they're getting older now. And my eyes, no, they won't cry. My tears have all run dry. And my memory doesn't get me very far. I can't remember my name or exactly who you are, and I don't know why. No, I don't know why. Will you please give it all that
Wir diskutieren heute über die aktuellen Erkenntnisse der Früherkennung von Alzheimer und natürlich auch über das tabuisierte und schambehaftete Verständnis von Demenz. Bei mir zu Gast sind Peter Dalbianco und Raphael Schönborn. Herr Dalbianco, diese Aussage, man könne ein Drittel der Demenz verhindern, also der Erkrankungen, wenn man entsprechend in die Prävention nicht nur investiert, sondern ein Augenmerk darauf hat. Was heißt das genau?
Das, also diese Ergebnisse sind spannend, finde ich, weil einerseits, also weil sie aus einer Menge Präventivstudien, hochqualitativen Präventivstudien stammen und eine Art Meta-Analyse durchgeführt wurde von einem internationalen Konsortium, das dann hochkarätig im Lancet publiziert wurde letztes Jahr im Sommer. Und um das kurz auszuführen, wir haben zur Geburt ein Genom, ja, sozusagen die elterlichen Gene, die Voraussetzung bilden für unsere Entwicklung. Aber nicht nur die, das ist kein Fixprogramm, sondern ich nenne das so, es ist eine Art Orchestersaal mit Instrumenten und spielen tun wir die Instrumente bzw. unsere Umwelt. Es gibt aber sozusagen Instrumente, wenn ich jetzt das vergleiche mit dem Genloki, die eben verstimmt sind. Und da gibt es vier bekannte, am Chromosom 14, am Chromosom 1, am Chromosom 21, wo eben Fehlbildungen oder Fehlentwicklungen auf molekularer Ebene stattfinden. Das Genom können wir nicht sozusagen beeinflussen, aber durch epigenetische Maßnahmen, also sozusagen unser Leben in der Umwelt verbessern. In der frühen Zeit ist natürlich die Schulbildung ganz wichtig, aber die lebenslange Neugier ebenfalls. Also wir können, steht hier, 8% der Demenzfälle verhindern oder so weit verzögern, dass wir sie nicht erleben können durch lebenslange Neugierde und Bildung. Im mittleren Lebensalter ist das Hörvermögen wichtig, der normale Blutdruck.
Was hat das mit dem Hörvermögen auf sich?
Weil die Kommunikation nicht stattfindet.
Das heißt, wenn ich also, nichts höre, ziehe ich mich zurück?
Genau. Also ich habe sozusagen die Interaktion, der Mensch ist ein Rudeltier und kommuniziert, ja, mit Menschen und das Hören gehört also stark dazu. Interessanterweise ist das Sehen weniger. Also das Hören ist sozusagen besonders herausgehoben. Der Bluthochdruck und die Fettleibigkeit und so weiter, die spielen auch eine Rolle. Also alles, was dem Blutgefäßsystem, Herz-Kreislauf-System schlecht tut, führt auch oder kann auch eine Demenz fördern. Und im späten, also im letzten Drittel des Lebens steht hier, also Rauchen, Depression, Bewegungsträgheit, soziale Isolation, also Einsamkeit und Zuckerkrankheit. Die würden ebenfalls, wenn behandelt, verhindern, dass sozusagen einer von drei Menschen die Demenz erleben.
Das heißt, es geht ja nicht darum, dass man eine Krankheit verhindert, sondern dass man den Ausbruch so lange wie möglich hinauszögert und ein möglichst qualitativ wertvolles Leben führen kann.
Ich glaube, das ist, darauf läuft es hinaus. Ja. Also wir können die Erkrankung, die auf Schiene ist, nicht jetzt durch eine Weichenstellung in eine Gesundheit bringen. Daran wird gearbeitet, medikamentös. Das sind sozusagen, diese Prävention bezieht sich auf Lebensstil und Risikofaktoren. Und wenn diese beseitigt sind, dann erlebt man die klinische Erkrankung eben nicht. Wenn die mit 90 ausbricht und man mit 88 stirbt, dann hat man wohl neuropathologisch eine Demenz, aber keine gelebte klinische Demenz.
Das mit dem lebenslangen Lernen, das ist irgendwie so ein geflügeltes Wort geworden. Aber wenn man sich das so optisch vorstellt, also das Hirn als ein Reservoir an auf das man zurückgreifen kann, wenn man eine Demenzerkrankung hat, heißt irgendwie, ist dieses Reservoir sehr angefüllt, dann kann man länger darauf zurückgreifen. Kann man sich das so ungefähr vorstellen?
Ja, es geht aber nicht so sehr um irgendwelche Wissenscontainer, sondern es geht um die Vernetzung. Also wie dicht sind die Nervenzellen miteinander vernetzt, sodass ich eine Art Kommunikationsbahnen mir schaffe, die ich benütze, und wenn ein paar Kommunikationsbahnen schlecht sind, dann kann ich noch die anderen benutzen, das nennt man dann Plastizität. Das wäre so, als wenn man sagt, wenn die Autobahn A4 oder zusammenbricht, dann kann sich niemand mehr bewegen. Stimmt nicht. Es gibt so viele Seitenstraßen und diese Seitenstraßen letztlich, die wollen wir, die bauen wir durch lebenslanges Lernen auf und aktivieren sie auch. Und
das heißt, es geht nicht nur darum, zum Beispiel eine Sprache zu erlernen, sondern man kann auch genauso tanzen gehen.
Das sind beides ist optimal. Ja? Also neue Sprache lernen ist sicher gut. Aber auch das Tanzen ist in Prospektivstudien als besondere Bewegungsvariante als präventiv gesehen worden, weil man sowohl sozialen Kontakt hat, als auch Schrittorientierung, als auch körperliche Bewegung macht.
Die Frau Moldauer hat uns geschrieben, eine meiner Freundinnen, schreibt sie, pflegt seit ein paar Jahren ihren an Demenz leidenden Mann. Trotz aller Schwierigkeiten und Mühen klagt sie nicht. Unerträglich ist allerdings die Gewalt, sowohl extrem verbale als auch körperliche, mit der ihr Mann ihr bisweilen begegnet. In den klaren Phasen hat ihr Mann keinerlei Erinnerung an diese brutalen Ausfälle. Sie möchte die beiden Fachleute fragen, wie geht man damit um? Herr Schönborn, ich nehme an, das ist ein großes Thema.
Also Gewalt ist immer wieder ein Thema. Also zum einen, dass wir wissen, dass es eben zu Übergriffen kommt. In beide Richtungen muss man hier auch sagen. Und Gewalt sollte natürlich niemals stattfinden und ist eigentlich ein Hilferuf, ein Hilfeschrei. Das heißt, hier braucht es wahrscheinlich auch dringend Unterstützung. Also man darf nie unterschätzen, dass Angehörige, die ja rund um die Uhr teilweise pflegen und betreuen, die im Nachtschlaf gestört sind, die natürlich auch dementsprechend schwer belastet sind. Das wissen wir, dass besonders eben Angehörige von Menschen mit Demenz besonders belastet sind und die brauchen einfach Unterstützung. Also hier würde ich dringend anraten zu schauen, dass in dieses System zusätzlich noch jemand hineinkommt, eine professionelle Hilfe, dass die Angehörige auch wirklich auch Unterstützung in Anspruch nimmt, auch für sich selbst, also dass sie selbst auch über ihre Erlebnisse spricht, mit einer Angehörigenberaterin zum Beispiel. Und man muss natürlich schauen, wenn es so weit schon geht, also wenn sich das so verhärtet, also es ist auch möglich zu sagen, eine Betreuung ist irgendwann zu Hause nicht mehr möglich, wo man sagen muss, es kann nicht sein, dass jemand so stark unter dieser Betreuungssituation leidet.
Die Frau Hangel fragt genau zu dieser Frage auch, kann man Behörden einschalten, wenn Gefahr in Verzug ist?
Natürlich, also wenn Selbst- oder Fremdgefährdung besteht, dann gibt es die gesetzliche Lage, dass man dann auch gegen den Willen der betroffenen Person eine Unterbringung einleitet, die natürlich auch richterlich geprüft wird.
Dazu möchte ich sozusagen von ärztlicher Seite sagen, dass es ganz wichtig ist, dass auch sozusagen eine regelmäßige Supervision ärztlich und im allgemeinen Medizinbereich vorliegen sollte, denn diese Aggressionen sind oft nicht jetzt offensichtlich begründbar, die können auch den Grund in der Krankheit selber haben und sind medikamentös behandelbar. Nicht indem man also den Patienten einschläfert, sondern indem man einfach diese Spannung herausnimmt und das für kurze Zeit als medikamentöse Therapie gibt, damit das Konstrukt der Betreuung zu Hause weiter fortgesetzt werden kann. Der häufigste Grund für die Heimeinweisung ist Gewalt und Aggression. Nicht Inkontinenz zum Beispiel.
Mhm. Die Frau Lenk hat uns angerufen. Schönen Nachmittag.
Ja, guten Nachmittag. Meine Frage wäre, hängt eine Apnoe, kann die einen Zusammenhang zu Alzheimer sein? Mein Mann war jahrelang ein Schnarcher. Nur damals in den 90er oder frühen 80er Jahren wurde das ja nicht als Krankheit erkannt. Und bis wir dann endlich den Weg in ein Schlaflabor gefunden hatten, hat er auch dann die Schlafmaske bekommen. Und dann wenige Jahre später wurde als Alzheimer diagnostiziert. Und so wäre meine Frage, ob dadurch diese permanente Sauerstoff, durch den permanenten Sauerstoffmangel im Gehirn etwas ausgelöst wurde.
Also, wenn ich darauf antworten darf, es gibt Publikationen, die darauf hinweisen. Es ist aber nicht so, dass die Schlafapnoe die einzige Ursache wären. Wenn, dann ist das sozusagen ein Förderer des Verlaufs für eine Demenz. Und genau wie Sie sagen, mit dieser Nachtmaske und so weiter kann man diese temporäre Sauerstoffarmut natürlich verhindern.
Ja, aber es war natürlich jahrelang schon vorher der Mangel da, nicht?
Ja.
Und eine zweite Frage, Sie haben das jetzt erklärt, auf Ihre Erklärung erkenne ich, dass das eigentlich dann nicht vererbbar ist, eine Alzheimer-Krankheit.
Das ist ein neues Thema sozusagen. Die Vererbung ist jetzt autosomal dominant, ganz selten. Also höchstens, man sagt, 1-2% der Betroffenen hat diese Krankheit von den Eltern direkt bekommen. Es gibt in Familien Häufungen, also von erstgradig Verwandten, wo dann die Nachkommen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, aufgrund einer Spontanmutation ebenfalls die Alzheimer zu entwickeln. Da gibt es aber nur so, also 2-3-fache Wahrscheinlichkeit erhöht. Also da gibt es eigene Statistiken, wo man eben mehrere Faktoren, wie zum Beispiel das ApoE Epsilon-4 auch mit hineinbezieht und dann eben eine höhere Wahrscheinlichkeit bei Nachkommen errechnet, die aber nicht zutreffen muss. Also es gibt Leute, das ApoE Epsilon-4, entweder hetero- oder homozygot, also von beiden Eltern oder nur von einem Elternteil vererbt, sagt noch lange nicht, dass diese Leute mit ApoE 4-4 Alzheimer-Patienten werden. Das ist ein großer Irrtum und daher sind diese Labobestimmungen auch letztlich eine Geldverschwendung, weil man daraus keine Schlüsse ziehen kann. Man weiß, dass ApoE4-Patienten, die Alzheimer haben, eine raschere Progredienz in der klinischen Symptomatik zeigen.
Danke sehr für Ihren Anruf, Frau Lenk. Ich habe in der zweiten Leitung den Herrn Hinterleitner. Schönen Nachmittag.
Schönen Nachmittag, grüß Gott. Es ist schon sehr viel geredet worden über Therapien und was ich da stark raushöre, das ist immer die pharmazeutische Therapieeinleitung. Wie ist der Ansatz in Richtung konservative Therapie, zum Beispiel Magnetfeld, pulsierendes, hochenergetisches Magnetfeld, wo ich einen Arzt kenne in Linz, der da seit 20 Jahren schon gute Erfolge hat?
Diese Methoden werden, ich weiß nicht, was Sie jetzt genau meinen, ob das eine transkranielle Magnetstimulation ist in einem bestimmten Setting. Da laufen Studien darüber, sind aber nicht abgeschlossen und es besteht keine eindeutige Evidenz, dass es da Vorteile gibt. Es gibt wohl sozusagen Patientenberichte, die davon sprechen und das ist schön, aber es kann auch durchaus ein Zufall sein, dass eben gerade eine Art Plateaubildung aufgrund der Erkrankung da ist und das dann begründet wird mit der Magnetstimulation. Also in einem Satz, Magnetstimulation interessant, aber nicht bewiesenermaßen heilwirksam.
Es gibt dazu noch eine Anfrage vom Herrn Gundolf in Richtung alternative Methoden. Seit Jahren, schreibt er, wird in Israels Altersheimen unter anderem Cannabis bei Demenz und Alzheimer klinisch kontrolliert verabreicht. Gibt es dazu eine neue Studienlage, fragt er.
Die Studienlage ist dünn. Das heißt, es ist sozusagen im zweistelligen Bereich. Ich glaube, es sind also 20, 25 Patienten über eine bestimmte Zeit untersucht worden, die auch in unterschiedlichen Stadien waren. Ich halte von Cannabis auch bei Demenz recht viel, aber im sehr späten Stadium, weil die sozusagen der Stimmungseffekt bei über 90-Jährigen, da habe ich ein paar Patienten, sich positiv auswirkt. Aber als jetzt Therapie gegen Alzheimer, nein.
Herr Schönborn, ich denke irgendwie, was ein ganz wichtiger Punkt noch ist, der Ihnen ein großes Anliegen ist, das Image, das Bild, das wir von Demenz und Alzheimer-Erkrankung haben, das ist ein ziemliches Horrorbild. Das macht es für die Angehörigen schwierig, das macht es für die Leute schwierig, offensichtlich sich eine Diagnose stellen zu lassen. Haben Sie Vorschläge dazu, wie man dieses Bild verrücken, verändern, eine andere Perspektive drauf geben könnte?
Ja, also wir wissen eben, dass die Demenz den meisten älteren Menschen so viel Angst macht. Sie sagen, das ist die Erkrankung, die ihnen am meisten Angst macht. Und deshalb ist es ganz wichtig zu differenzieren, zu sagen, okay, es gibt Verlaufsformen, die im letzten Stadium so aussehen, dass die Personen unselbstständig sind und gänzlich auf fremde Hilfe angewiesen sind. Aber es gibt natürlich ganz viele Menschen, die in einem frühen Verlauf ihr Leben noch sehr selbstständig leben können, mit der geeigneten Unterstützung auch selbstbestimmt agieren können. Und darauf müssen wir uns einfach mehr konzentrieren, einfach auch mehr die Stimmen der Betroffenen einzufangen, wie sie ihr Leben bewältigen. Also Demenz nicht immer als diesen Schrecken darzustellen, auch medial immer nur so furchtbare Geschichten zu präsentieren, sondern wir brauchen dringend auch positive Bilder. Es gibt Kampagnen.
Aber wie sieht ein positives Bild von Demenzerkrankung aus?
Wie sieht das aus? Also es gibt in Wien eine Gruppe, die nennt sich ProMens. Das ist eine unterstützte Selbsthilfegruppe für Menschen mit Vergesslichkeit, wie sie es selber nennen. Die wollen den Begriff Demenz für sich nicht verwenden, was deren gutes Recht ist, weil sie ja selbst bestimmen. Und die zeigen auf, wie sie mit der Beeinträchtigung zurechtkommen. Also der Fokus wird vielmehr darauf gerichtet, wie schaffe ich es mit einer Demenz, mit dieser Behinderung, Beeinträchtigung, gut meinen Alltag zu gestalten und was hat die Gesellschaft auch für eine Aufgabe? Also wie können wir die Barrieren abbauen, die Menschen mit Demenz im Alltag vorfinden? Wie können wir sie dabei unterstützen, dass sie wieder Museumsbesuche, Kirche, am gemeinschaftlichen Leben einfach mehr teilnehmen können?
Orientieren Sie sich da irgendwie so an dem, was diverse Behindertenverbände, Organisationen in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen, sehr wohl geschafft haben, nämlich mehr eine Inklusion?
Genau, also das ist dieses sozialrechtliche Modell der Demenz. Das heißt, wir versuchen es nicht nur medizinisch zu betrachten, sondern wir nehmen auch die sozialen Aspekte mit hinein. Wir sagen, es ist nicht nur ein Defekt, sondern es ist auch so, dass Menschen mit Demenz behindert werden, also indem sie eben nur mehr auf ihre Defizite reduziert werden. Das kann so nicht sein, weil sie sind weiterhin eine Person und sie sind weiterhin als mündige Person auch zu behandeln, solange sie das können. Und man muss ihnen auch die Information und Unterstützung geben, damit sie dazu in der Lage sind.
Ein selbstbestimmtes Leben von demenzkranken Menschen. Ich frage ganz bewusst Sie als Arzt, Herr Dalbianco, wie kann das aussehen?
Ich glaube, dass man, also dieser Begriff Demenz ist sozusagen der Überbegriff. Und das wäre so, als wenn ich sage, ich hatte einen Autounfall. Das kann sein, dass ich irgendwo eine Stoßstange ein bisschen verbogen habe oder eben, dass wirklich Menschen zu Schaden gekommen sind. Also dieser, ich glaube, man müsste differenzierter schauen. Und je nach Profil, da gibt es ja ein Positives und ein paar sozusagen Defizite. Und da, glaube ich, sollte man das auf jeden Menschen persönlich abstimmen, in welchen Bereichen die Selbstbestimmung gelebt wird und in welchen Bereichen die Selbstbestimmung delegiert wird. Das machen auch die Menschen ganz am Beginn. Höre ich dann oft, ja, mein Mann hat früher alle Bankgeschäfte gemacht, also Erlagscheine hingetragen. Er ist auch gerne mitgegangen zu Einladungen und ab nun will er das nicht. Also der hat, oder viele delegieren dann die präzisen Aufgaben an den Partner, beziehungsweise später dann ziehen sie sich zurück im Sinne von, ich bin zu müde und bleiben zu Hause. Und weil sie nicht sozusagen ihre Fassade in einem Mehraugengespräch offenlegen wollen und zerstört haben wollen. Also ich glaube, da ist ein sensibler Umgang ganz individuell wichtig. Also wir haben nicht den großen Topf Demenz, ja, oder eine große Abteilung Demenz, sondern wir haben verschiedene Menschen mit ihren Defiziten. Und Defizite haben auch unter Anführungszeichen Gesunde. Also da würde ich sagen, sollte man wirklich auf das Individuum eingehen.
Es kam noch eine Frage von einer Hörerin, die fragt, inwiefern haben unverarbeitete Traumata spielen da eine Rolle in der Ausbildung von Alzheimer?
Ich kann es nicht zur Ausbildung beantworten. Ich kann dann nur beantworten, was sie für eine Auswirkung haben, wenn die Personen betroffen sind, eine demenzielle Entwicklung aufweisen, dass dann diese dramatischen Ereignisse immer wieder sich Gehör verschaffen. Das heißt, dass die plötzlich hochkommen, die Fähigkeit zur Verdrängung nicht mehr aufweisen und das für das Betreuungssystem eine massive Belastung darstellen kann. Und wir uns eben sehr stark damit auseinandersetzen müssen, dass wir da auch gezielt professionelle Hilfestellungen geben können, um eben Menschen, die auch dramatische Ereignisse haben und aufarbeiten können noch. Ja, das ist eine Chance, so kann man es auch sehen.
Apropos Chance, wenn man sich mit Demenz beschäftigt, unter Prävention, all das, was Sie vorhin gesagt haben, das beeinträchtigt oder beziehungsweise beeinflusst ja eigentlich alle unsere Lebenslagen und auch die Politik. Also wir haben die Sozialpolitik, die Bildungspolitik, die Medizin sowieso, die Forschung. Also all das ist eigentlich involviert, wenn man da mehr wissen und weiterkommen möchte auf diesem Weg.
Ich glaube auch, dass das nur in Zusammenarbeit geht, also konzertant, wo alle Institutionen und alle verantwortlichen Entscheidungsträger und Gestalter sich zusammensetzt und da ein Modell entwickelt. Aber das Modell greift nur dann, wenn die Menschen auch wirklich bereit sind, diese Erkenntnisse in ihr eigenes Leben zu bringen. Und es ist so ein schöner Ausdruck, Lebensstiländerung. Ja? Jeder macht im Verlauf seines Lebens einen eigenen Lebensstil. Und der hat ja einen Grund, das ist ja ein Spiegelbild, ein Abbild der eigenen Bedürfnisse und Leidenschaften, Launen, was auch immer. Das heißt, es geht, jeder kennt das, wenn das Thema Abnehmen zum Beispiel ist. Also man kann bestimmte Teile der Prävention in das Leben bringen, zum Beispiel Blutdruck messen, Blutzucker bestimmen, ein Hörgerät kaufen, Bewegung machen und so weiter.
Wir haben im Tagesprogramm auf der Ö1-Webseite Informationen und Anlaufstellen für Menschen mit Demenz und deren Angehörige zusammengestellt, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ich bedanke mich sehr, dass Sie heute im Studio waren. Vielen Dank. Und für Ihr reges Interesse und ich wünsche Ihnen noch einen interessanten Nachmittag mit Ö1. Das Team heute, das waren Harald Landgraf von der Technik. Am Telefon war Bettina Gmoser, Regie hat Mona Moore geführt und am Mikrofon war Elisabeth Scharang. Thank you.